Soviel ich weiß, sind sie dann aber doch noch verhaftet worden. Und zwar im Zuge der großen Verhaftungswelle, die im Anschluss an den 20. Juli stattfand.
Das ist richtig. Im August 1944 kamen an einem Sonntagmittag 7 Gestapo-Leute von Bonn, um bei mir eine Haussuchung vorzunehmen. Obwohl sie den Nachmittag und den folgenden Vormittag damit ausfüllten, fanden sie nichts. Kurze Zeit darauf wurde ich dennoch verhaftet und in das Bonner Gestapo-Haus gebracht. Dort fand ich viele Leidensgefährten vor, die mir zum Teil bekannt waren. Wir wurden erst nach Köln und dann in ein Auffanglager der Gestapo auf der rechten Rheinseite im Kölner Messegelände gebracht. In dem Konzentrationslager waren nicht nur Deutsche, sondern auch Belgier und Holländer, viele Russen und Polen. Die inhaftierten polnischen Offiziere benahmen sich mir gegenüber außerordentlich zuvorkommend. Der Kapo des Lagers war ein früherer Gartenarbeiter der Stadt Köln, der auch in meinem Hausgarten, als ich noch Oberbürgermeister war, gearbeitet hatte. Er war erschüttert, als er mich sah. Als alter Kommunist hatte er eine 8-jährige Zuchterstrafe verbüßt und war dann ins Konzentrationslager gesteckt worden. Es war ein sehr anständiger Mann, der sein Bestes für mich tat. Als ich nach dem Zusammenbruch Oberbürgermeister von Köln war, habe ich ihn zum Garteninspektor befördern können. Während der Nacht bewachten die Gestapo-Aufseher das Lager mit Hunden von außen. Im Lager herrschte Selbstverwaltung und der Oberste war jener Kapo. Um uns etwas Abwechslung zu verschaffen, veranstaltete er an einem Sommertag einen Tanzabend, an dem die Angehörigen der verschiedenen Völkerschaften ihre Nationaltänze aufführten. Der Abend endete mit einem Konzert, bei dem vor allem die Polen sich durch ausgezeichnetes Violinspiel auszeichneten. Wo die Instrumente herkamen, ist mir heute noch ein Rätsel. Das alles konnte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir mit einem Fuß im Grab standen. Es flossen daher viele Tränen. Man versuchte, sich gegenseitig zu trösten. Mit Hilfe des Kapos gelang es uns, an einem Sonntagmorgen den Speisesaal abzusperren, damit ein belgischer Priester uns dort eine Messe lesen konnte. Eines Tages sagte mir der Kapo, er habe eine Mitteilung gelesen, wonach ich in einer der nächsten Nächte von SS-Leuten abgeholt und, wie man das damals nannte, auf der Flucht erschossen werden sollte. Er wolle mich zunächst aus meiner Baracke in seinen Schlafraum verlegen, weil man mich in seiner Anwesenheit nicht so leicht mitnehmen würde. Das hier wäre aber nur eine kurze Frist, ich müsse fort. In dem Lager befand sich ein Bonner Arzt. Mit seiner Hilfe wurde verbreitet, dass ich einen Kollaps erlitten hätte. Der offizielle Lagerarzt war ein Arzt des städtischen Hospitals in Köln-Deutz. Er wurde gleichfalls in Vertrauen gezogen und er bescheinigte, dass ich zusammengebrochen sei und ins Hospital müsste. Ich wurde in das Caritas-Krankenhaus in Köln-Dienenthal gebracht, dessen Leitung ich gut kannte. Ich wusste allerdings, dass dort meines Bleibens nicht lange sein könnte und beschloss zu fliehen und mich in einer einsam gelegenen Mühle im Westerwald zu verbergen. Nach 2 Wochen machte die Gestapo mich aber dort ausfindig und brachte mich in das Gestapo-Gefängnis in Brauweiler bei Köln. Meine Frau wurde gleichzeitig verhaftet und in die Frauenabteilung desselben Gefängnisses gebracht. Wir wussten nichts voneinander. So waren wir am Tag unserer silbernen Hochzeit im gleichen Gefängnis, ohne dass der eine vom anderen wusste. Bei der Einlieferung hatte ich alles, was ich bei mir hatte, beim Leiter des Gefängnisses, einem Gestapo-Kommissar aus Köln, abzugeben. Er brachte mich in meine Zelle und bat mich, mir nicht das Leben zu nehmen, weil er sonst nur Unannehmlichkeiten und Schereien hätte. Auf meine Frage, wie er zu dieser Besorgnis käme, meinte er, ich sei immerhin 70 Jahre, hätte von der Zukunft nichts zu erwarten und so der Gedanke doch nahe. Ich erwiderte ihm, er könne ruhig sein, ich würde es nicht tun. In dem Gefängnis waren insgesamt 60 bis 70 Männer jeden Alters. Während ich dort war, wurden von ihnen 28 getötet, 27 durch den Strang und einer durch Erschießen. Die Behandlung der Häftlinge war niederträchtig. Meine Zelle lag über dem Raum, in dem die Häftlinge geprügelt und misshandelt wurden. Die Nächte waren entsetzlich. Da das Gefängnis ein Betonbau war, hörte ich das Stöhnen und Schreien der gequälten Menschen, ohne ihnen irgendwie helfen zu können. Inzwischen waren die Alliierten weiter nach Westen vorgedrungen und standen an der Erft, einem Flüsschen, etwa 15 bis 20 Kilometer von Brauweller entfernt. Dort machten sie Halt, um auf ihren Nachschub zu warten und auch, weil sie noch mit stärkerem Widerstand in der Gegend von Köln rechneten. Uns wurde von dem Gefängnisleiter mitgeteilt, dass wir, sobald die Amerikaner die Erft überschritten, an die Wand gestellt und erschossen würden. Wir hatten also alles Interesse daran, dass die Amerikaner nicht zu schnell kämen. Glücklicherweise wurde meine Frau nach einiger Zeit entlassen. Vor ihrem Weggang durfte ich sie noch sprechen, natürlich unter Aufsicht. Ich hörte lange nichts über die Gründe meiner Verhaftung. Ich bat daher meinen zweitältesten Sohn, der als Offizier sich leichter Zutritt zu nationalsozialistischen Stellen verschaffen konnte, sich in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin bei der Gestapo-Zentrale zu erkundigen, wie es um meine Sache stünde. Er stellte dort fest, dass meine Akten bei einem Fliegerangriff in einen im Keller befindlichen Panzerschrank gebracht und dann vergessen worden waren. Offenbar war das Interesse der Gestapo an mir und an den Vorgängen, die zu der Verhaftungswelle im August geführt hatten, nicht sehr groß. Die Beamten der Prinz-Albert-Straße versprachen meinem Sohn, die Akten ihrem Chef sofort vorzulegen. An einem Sonntag, es war der 26. November 1944 und mein Namenstag, fand den Fliegerangriff statt, und wir Häftlinge wurden in den Keller gebracht. Dort traf ich den Gestapo-Kommissar, der meinen Fall bearbeitete. Ich sagte ihm, ich glaubte, dass ich endlich entlassen würde. Er erwiderte, der Befehl sei da, ich würde daher am nächsten Tag entlassen werden. Ich bestand aber auf meiner sofortigen Entlassung. Meine wenigen Sachen hatte ich schnell gepackt. Ich verließ das Gefängnis ohne Schnürsenkel, mit offenen Schuhen, ohne Hosenträger, ohne Krawatte. Bei der Einlieferung waren mir diese Dinge abgenommen, um einen Selbstmordversuch zu verhindern. Zunächst ging ich in ein benachbartes Dorf, wo zwei mir befreundete Brüder, Gebrüder Sinn, wohnten, um von dort aus zu versuchen, nach Röndorf zu kommen. Die Brüder, zwei Kaufleute und sehr feine Menschen, nahm mich mit der denkbar größten Hilfsbereitschaft auf, führten mich an einen silbergeschmückten Tisch und es wurde erst einmal ein ausgezeichneter Kaffee getrunken. Die Herren besorgten mir dann den Lieferwaren einer kleinen Druckerei. Da die Hauptstraßen von feindlichen Fliegern kontrolliert wurden, fuhr ich auf großen Umwegen nach Röndorf. Dort waren alle schon schlafen gegangen, da noch niemand von meiner Entlassung wusste. Umso freudiger war der Empfang und umso größer die Überraschung.